ARD Sounds.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
As Time Goes By, der Titelsong aus dem Film Casablanca von 1942, ein Hollywood-Klassiker. Schauplatz ist die Stadt Casablanca in Marokko, die im Zweiten Weltkrieg unter der Kontrolle des französischen Vichy-Regimes stand, das mit den Nazis bekanntlich kollaboriert hat. Zugleich war die Stadt eine Art Nadelöhr für Flüchtlinge, die auf Visa hofften, um über Lissabon in die USA zu gelangen. Die Hauptrolle spielt Humphrey Bogart als Barbesitzer Rick, eigentlich ein ziemlich zynischer Typ, der nun aber eine moralische Entscheidung treffen muss, ob er nämlich seine große Liebe Ilsa, gespielt von Ingrid Bergman, aufgibt und ihr zusammen mit ihrem Mann, einem bedeutsamen Widerstandskämpfer, zur Flucht vor den Nazis verhilft. Soweit, so bekannt. Weniger bekannt ist vielleicht die Tatsache, dass an diesem Film, in dem es um die Flucht und die Rettung vor den Nazis geht, selbst viele deutschsprachige Flüchtlinge beteiligt waren, die in den 30er Jahren aus Berlin oder Wien nach Kalifornien geflohen waren. Das lernt man in dem Buch mit dem Titel Paranoia in Hollywood vom Berliner Autor Jan Jekal. Darin geht es darum, wie die USA exilierte Künstler erst gerettet, dann aber nach dem Krieg auch verfolgt haben, weil sie im Verdacht standen, Kommunisten zu sein. Ein spannendes kulturgeschichtliches Thema, auch hier bei uns im Diskurs. Und damit herzlich willkommen, Jan Jekal, hier bei MDR Kultur.
Vielen Dank.
Jan Jekal, kann man so sagen, dass es in dem Film Casablanca auch um die Geschichte geht, die einige der Schauspieler ja selbst betroffen hat?
Ja, genau das macht diesen Film wahrscheinlich so magisch und so unvergleichlich und so besonders, dass es zum einen so ein wunderschöner, perfekter Hollywood-Film ist, also auf Hollywood-Studiobühnen errichtet. Also es hat diese wunderbare Künstlichkeit des alten Hollywoods und zugleich sind diese Kulissen bevölkert von Menschen, von Persönlichkeiten, denen ihre Biografie, ihr Schicksal, ihre Fluchtgeschichte ins Gesicht geschrieben ist. Also die Menschen, die in diesem Film Flüchtlinge spielen, sind selbst gerade erst geflüchtet.
Zum Beispiel?
Das geht von den ganz kleinen Rollen in diesem Film. Also es gibt ja winzige Rollen, die nur ein, zwei Sätze zu sagen haben, zu den großen Nebenrollen. Also Paul Henreith zum Beispiel, der den Widerstandskämpfer Viktor Laszlo spielt. Also ein Mann auf der Flucht wird gespielt von einem Mann auf der Flucht. Paul Henreith hat es aus England noch dann rausgeschafft und ist gerade erst in Kalifornien angekommen und spielt nun in einem Hollywood-Film mit.
Peter Lohre spielt ja auch mit, auch eher ein Flüchtling. Man kennt ihn ja durch sein markantes Gesicht, ja. Immer wieder in diesem Film Noir auch mitgespielt.
Genau, Peter Lohre in Berlin war noch, also Freund und Schauspieler von Brecht, hat natürlich in Fritz Langs großem Film M die Hauptrolle gespielt, eine ganz ikonische Rolle. Aber er ist dann Mitte der 30er Jahre auch geflohen, auch als jüdischer Mann. Und er war dann in Hollywood gut beschäftigt. Er war kein Hauptdarsteller, so wie eigentlich keiner, der geflohen ist, wirklich ein Leading Man wurde. Aber in guten Nebenrollen waren dann diese Charakterfiguren, diese Charakterköpfe gerne besetzt. Und so auch Peter Lohre in Casablanca.
Peter Lorre, wie die Amerikaner sagen. Genau. Und zu Paul Henreith, der eigentlich Paul Henreith hieß, glaube ich. Der hieß dann Paul Henreith sozusagen. Mhm. Und von dem ist auch ein Statement überliefert, das ich im Archiv gefunden habe. Jahre später hat er Folgendes einem Journalisten ins Mikrofon gesagt.
Ich finde ihn einen großartigen Film. Ich finde das, was er ist heute, der erste legendary Film, weil er ist ein Film, der true ist, eine Honesty hat. Der letzte Satz sagte. This is the beginning of a great friendship. Das ist fabelhaft.
Ja, fabelhafte Dialoge. Und es geht um was, nämlich um den Kampf gegen die Nazis. 1944 hat Casablanca 3 Oscars gewonnen. Wie er überhaupt die Oscar-Verleihung 1944 deutlich macht, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, in welchem Maße die deutschsprachige Exil-Community doch in Hollywood damals präsent war.
Ja, das kann man an den Oscar-Verleihungen dieser Jahre wirklich ganz erstaunlich ablesen, wie in nahezu jeder Kategorie jemand, der noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten in Deutschland oder im deutschsprachigen Europa gelebt hat, dann dort nominiert war bei den Oscars. Also zum Beispiel der Film Casablanca, wo ja auch Max Steiner, der Komponist, nominiert war. Dann hat es in jenem Jahr auch den Film The Song of Bernadette gegeben. Der ist nicht mehr so bekannt, dieser Film, auch zu Recht nicht so bekannt wie Casablanca, aber eine Adaption von Franz Werfels Roman. Auch der geflohene Werfel, der gerade erst in Südkalifornien angekommen war, war dann einer der Stars der Oscarverleihung, kann man sagen.
Er hat ja das Buch geschrieben, das Lied der Bernadette. Das ist ganz interessant, weil er in Lourdes war, also wo dieses vermeintliche Wunder geschehen ist und der Bernadette oder dieser Heiligen dann versprochen hat, ein Buch über sie zu schreiben, ja, wenn ihm die Flucht gelingt.
Genau, wenn ihm die Flucht gelingt, hat er sich geschworen, will er das Lied der Bernadette singen. Und das hat er getan und es wurde ein Bestseller. Und das ist auch eine dieser erstaunlichen Biografien. Also einige wie Franz Werfel oder Thomas Mann hatten wirklich ganz triumphale Erfahrungen. Und andere wie Heinrich Mann beispielsweise, der Bruder von Thomas Mann und Alfred Döblin und auch viele der Filmschaffenden haben keinen Fuß in die Tür bekommen oder wenn, dann gerade nur den Fuß, aber mussten sich dann mit einem ganz anderen Standing zufrieden geben als mit der prominenten Rolle, die sie noch in der Heimat hatten.
Also in Kalifornien, da trafen sich dann ja auch, Sie haben es schon genannt, die Manns, Leon Feuchtwanger könnte man noch nennen, der auch sehr feudal wohnte, der hatte auch Geld. Heinrich Mann hatte weniger, auch er war ja unter abenteuerlichen Umständen zusammen mit seinem Neffen Golo Mann auch über die Pyrenäen geflohen. Das sind alles solche Geschichten und dort in Kalifornien trafen sich dann auch Leute wie Theodor Adorno oder Max Horkheimer, Arnold Schönberg, der Komponist und unglaublich viele Berühmtheiten. Wie war denn das Verhältnis all dieser Leute mit auch ihren unterschiedlichen Erfolgskarrieren dann im Exil untereinander?
Es sind natürlich ganz verschiedene Persönlichkeiten, die da aufeinander getroffen sind. Also durch den Lauf der Geschichte haben die sich dort wiedergefunden. Viele kannten sich auch schon aus Berlin oder Wien, aber waren jetzt nicht unbedingt in den gleichen Kreisen immer unterwegs und haben sich dann aber eben in Südkalifornien zum Beispiel im Salon von Salka Viertel wiedergefunden, in deren schönem Garten und schönem Haus in Santa Monica. Salka Viertel, eine Drehbuchautorin, die schon Ende der 20er Jahre nach Hollywood emigriert war, also eine der Persönlichkeiten, die die deutsche Gemeinde dort, die deutschsprachige Gemeinde begründet haben. Das kann man sagen, wie auch Ernst Lubitsch, der Regisseur, der auch in jenem Jahr bei der Oscarverleihung nominiert war, um das noch aufzugreifen. Also Ernst Lubitsch, eine der zentralen Persönlichkeiten des alten Hollywoods. Also der war dann bei Viertel, viele Filmleute waren bei Viertel, aber es waren dann auch Leute wie Thomas Mann bei Salka Viertel oder auch Bertolt Brecht, also zwei Persönlichkeiten, die wahrscheinlich so gegensätzlich waren, wie man nur sein kann und die so verschieden über die Dinge und die tagesaktuelle Politik nachgedacht haben und sich dann auch gestritten haben und gefetzt haben und angegriffen haben in Briefen und Gedichten. Also da ging es schon hoch her.
Ja, und es gab eben dieses Netzwerk. Man traf sich sonntags nachmittags bei Salka Viertel, die ja auch Karriere gemacht hatte in Deutschland in den 20er Jahren als Schauspielerin. Ja. Sie kam ursprünglich aus Galizien, aus einer jüdischen Familie und ging dann 28, glaube ich, schon in die USA. Das war zunächst befristet, aber sie konnte nicht mehr zurück nach 33 und hat sich dort eingerichtet, war befreundet mit Greta Garbo und kreierte diesen Treffpunkt, war da sozusagen eine Netzwerkerin. Und wie es dazu ging an diesen Sonntagnachmittagen in ihrem Hause in Santa Monica, das beschreibt ihr Freund Christopher Isherwood, der auch in den 20er Jahren in Berlin war und dort eine wilde Zeit verbracht hatte. Eigentlich war er ein gebürtiger Engländer und strandete dann eben auch in den 30ern in Kalifornien.
Alle möglichen Prominenten kamen ins Haus, nicht etwa, weil Salka sich groß darum bemüht hätte, sie als Gäste dabei zu haben, sondern weil die sie einfach sehen wollten und Zeit mit ihren eigenen Freunden verbringen wollten, die ebenfalls ihre Gäste waren. Eigentlich war Salka eine eher zurückhaltende Gastgeberin. Sie begrüßte Neuankömmlinge herzlich, brachte sie mit den bereits Anwesenden ins Gespräch und verschwand dann in der Küche, um nach dem Rechten zu sehen. Am lebhaftesten erinnere ich sie genau in diesem diesem Moment des Empfangens. Sie wirkte beeindruckend aristokratisch und zugleich ganz natürlich. Ihre Haltung, die Linie von Rücken und Nacken, war noch immer schön. Man konnte sich gut vorstellen, dass sie einmal eine große Schauspielerin gewesen war. Ich glaube, die meisten ihrer Besucher mochten sie wirklich sehr. Aber vielleicht nahmen sie das alles auch als ein bisschen selbstverständlich hin.
Ja, Sackerviertel, die Grande Dame der deutschsprachigen Exil-Community, wenn man so will. Sie hat sich ja auch sehr engagiert dann gegen die Nazis.
Ja, sie war eine sehr politische Person. Sie hat zum Beispiel sich in der Hollywood Anti-Nazi League engagiert, also einem Zusammenschluss von Filmleuten, die schon vor den Nazis gewarnt haben in den späten 30er Jahren, bevor das eine populäre Position war. Denn lange Zeit wollten ja die USA sich auch erst raushalten aus dem europäischen Theater. Und da hat sie dann aber auch mit Leuten wie Fritz Lang und auch Thomas Mann dafür gesorgt, dass das ein Thema wird, das diskutiert wird. Und sie hat sich auch sehr engagiert beim European Film Fund, den der Agent Paul Kohner gegründet hat, zusammen mit Charlotte Dieterle und Liesel Frank. Und die haben etwas ganz Beeindruckendes geleistet. Da haben die Besserverdienenden der Emigrierten eingezahlt. Und das wurde dann ausgezahlt an die, die gerade angekommen waren, die eine Wohnung brauchten, die Beschäftigung brauchten, die erstmal auf die Beine kommen mussten.
Also es gab Solidarität untereinander, ja, sehr viel. Wo wir vom Engagement gegen die Nazis gesprochen haben, da war natürlich auch Thomas Mann ganz weit vorn. Zusammen mit seiner Tochter Erika ist er durch die Lande gereist und hat davor gewarnt oder beschrieben, was aus Deutschland geworden ist unter den Nazis. Und hat dann während des Krieges ja auch diese berühmten Radioansprachen gehalten an die deutschen Hörer, die dann ja in Kalifornien aufgenommen worden sind, dann über New York, dann nach London gekommen sind. Und von London hat sie dann die BBC Richtung Deutschland ausgestrahlt. Also es ist auch eine Geschichte für sich. Wer sich auch sehr stark engagiert hat, dann während des Krieges, war die großartige Marlene Dietrich. Sie zog ab 1943 von Italien dann auch über Belgien zu den Frontlinien und hat dort die GIs, die Soldaten, aufgemuntert mit Liedern wie diesem hier.
Marlene Dietrich!
Go see what the boys in the back room will have and tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room will have and give them the poison they name. And when I die, don't spend my money on flowers and my picture in a frame. Just see what the boys in the back room will have and tell them my sigh. And tell them I cried. And tell them I died of the same.
Tja, die GIs waren begeistert und haben applaudiert. Marlene Dietrich hat ihren Charme spielen lassen und hat sich auch in Gefahr begeben. Das habe ich in ihrem Buch gelernt, dass sie ja einmal sogar fast in Gefangenschaft geraten wäre.
Ja, also sie ist wirklich an die Front gegangen. Das muss man so sagen, eine sehr mutige, beeindruckende Leistung, den Kampf gegen die Nazis an der Front zu unterstützen, die Soldaten zu unterhalten, für gute Stimmung zu sorgen, mitzureisen und so ja auch zu signalisieren, dass sie dabei ist, ne? Also, dass sie nicht aus der Ferne irgendwie ihre guten Wünsche rübersendet, sondern sie ist wirklich, sie schläft auf den gleichen Feldbetten wie alle anderen. Sie friert genauso im belgischen Winter 44, 45. Also, das ist wirklich, ja, ganz erstaunlich und zeigt auch, welche verschiedenen Formen die Unterstützung der deutschen Immigranten nehmen konnte. Also Thomas Mann, wie Sie schon gesagt haben, der sendet seine sehr eindringlichen Botschaften an deutsche Hörer über die Radiowellen. Marlene Dietrich ist am Boden an der Front. William Wyler, der große Filmregisseur, ist in der Luft an der Front und ist also in Kriegsflugzeugen und filmt da. Und also es gibt ganz verschiedene Geschichten, die alle auf ihre Weise beeindruckend und besonders sind.
Den Musiktitel, den wir eben gehört haben, The Boys in the Backroom, da hat ja die Musik Friedrich Holländer komponiert. Friedrich Holländer, der mit Marlene Dietrich ja schon im Blauen Engel auch zusammengearbeitet hatte, denn von ihm stammt die Musik Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Ja, das ist wirklich das alte Weimarer Berlin. Das Berlin, das mit den Nazis untergegangen ist, das sich dann zumindest in Teilen retten konnte nach Hollywood. Und dann haben sich Leute wie Friedrich Holländer und Marlene Dietrich dort wiedergefunden und dann ja auch wieder zusammen Musik gemacht und ja auch in Filmen wieder zusammen Musik gemacht. Es gibt den ganz wunderbaren Film A Foreign Affair von Billy Wilder aus dem Jahr 1948, wo Friedrich Holländer, der Komponist und Pianist, sind auch im Film auftritt. Also man sieht ihn wirklich auf der Bühne sitzen, während Marlene Dietrich im Film performt. Und ja, da gibt es eine ganz traurig schöne Kontinuität zum alten Berlin, was ja auch Billy Wilder, der ja auch in Berlin gelebt hatte, bevor er geflohen ist, im Film verewigt hat. Also es ist ein Denkmal an Berlin und zugleich ein ganz trauriger Abgesang.
Ja, die USA konnten sich über die deutschsprachige Exil-Community eigentlich nicht wirklich beschweren. Sie hat dem Land viel gegeben und natürlich haben auch die tausenden Flüchtlinge den USA sehr viel zu verdanken. Nicht weniger zumeist als das Leben. Es stellt sich die Frage, wann das gekippt ist. Wann brach in Hollywood die kommunistische Paranoia aus, um da auch nochmal auf den Titel Ihres Buches, Jan Jekal, zurückzukommen. Wann geraten auch die deutschen Exilanten unter Generalverdacht?
Ja, die Stimmung kippt nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Denn während des Krieges waren die USA und die Sowjetunion ja Alliierte im Kampf gegen die Nazis. Und auch Präsident Roosevelt hat ausdrücklich die Filmstudios in Hollywood aufgefordert, Propagandafilme zu drehen, die auch pro-sowjetisch sind. Aber nach 1945 waren die USA und die Sowjetunion plötzlich wieder Feinde. Die Nazis waren besiegt, Präsident Roosevelt war tot, also es gab chaotische, dramatische Veränderungen. Und das hat dann jemandem wie FBI-Direktor J. Edgar Hoover sehr in die Karten gespielt. Ein wahnsinnig mächtiger, einflussreicher Mann, also eine der Schlüsselfiguren des 20. Jahrhunderts, das ist meine Überzeugung. Der war, das muss man sich mal vorstellen, der war fast 50 Jahre FBI-Direktor, von 1924 bis 1972. Und der hatte schon immer Angst vor kommunistischer Unterwanderung und er war schon immer davon überzeugt, dass die Kommunisten mächtig sind, dass sie insgeheim die Revolution planen und kurz davor sind, die in die Tat umzusetzen.
Hoover hatte ja auch die deutschsprachigen Exilanten dann auch schon überwachen lassen.
Ja.
In welchem Ausmaß?
Genau, die wurden nahezu alle vom FBI überwacht, also ihre Telefone waren angezapft, es standen Agenten vor den Häusern, haben manchmal geklingelt und sie ein bisschen befragt oder die Freunde befragt, ist der eigentlich Kommunist? Also das wurde ganz offen auch so gefragt, gibt es da, ist der Sympathisant? Man hat Mülleimer durchsucht zum Teil, die sind eingebrochen in die Parteizentrale der Kommunistischen Partei in L.A. und haben da illegal sich Material beschafft und das dann auch alles weitergespielt an einen Ausschuss vom Abgeordnetenhaus in Washington, nämlich dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe.
Der sich dann wann gebildet hatte?
Den gab es schon ein paar Jahre, den gab es schon seit Mitte der 30er Jahre, aber so richtig an Fahrt aufgenommen und richtig Gewicht bekommt der erst nach 45. Also das fällt dann genau mit dieser kippenden Stimmung nach 45 zusammen. Und dieser Ausschuss, bewaffnet mit dem Material, das das FBI gesammelt hat, kommt dann im Jahr 1947 nach Hollywood. Der Ausschuss für unamerikanische Umtriebe geht nach Hollywood 47 und verteilt Vorladungen.
An wen?
An Bertolt Brecht unter anderem, an Hanns Eisler, weil sie für Kommunisten gehalten werden.
Nun waren sie das ja auch. Also, das muss man noch mal dazu sagen. Also mehr oder weniger, zumindest haben sie sympathisiert mit kommunistischen Ideen und standen auch mehr oder weniger dahinter.
Was ja nicht verboten war.
Was ja nicht verboten war. Es geht also um die freie Meinungsäußerung auch, die jetzt massiv eingeschränkt wurde.
Ja.
Und die Leute wurden ja auch verurteilt, wenn sie nicht richtig ausgesagt hatten oder wahrheitswidrig ausgesagt hatten.
Ja, genau. Es gibt dann den berühmten Fall der Hollywood Ten. Also das sind dann 10 Drehbuchautoren vor allem, die auch zu jenen gehörten, die im Herbst 47 nach Washington beordert wurden. Und ihnen wurde da die berühmte Frage gestellt, sind sie jetzt oder waren sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei? Und die haben sich, naja, da so ein bisschen gewunden. Ne? Die haben nicht wirklich geantwortet. Die wollten ausweichend antworten. Das war keine erfolgreiche Strategie. Also zuerst sah es so aus, als wäre die öffentliche Meinung auf ihrer Seite. Sie hatten ja auch große Unterstützung in den ersten Wochen aus Hollywood. Also es gab zum Beispiel von dem Regisseur William Wyler, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der hat die A-Lister Hollywoods zusammengetrommelt für das Committee for the First Amendment, haben die sich genannt. Also die haben sich auf den ersten Verfassungszusatz bezogen, wo es genau um Meinungsfreiheit geht, und haben so ausgedrückt: Ihr Komitee für unamerikanische Umtriebe, ihr seid eigentlich unamerikanisch und wir vertreten uramerikanische Werte. Und die sind auch nach Washington geflogen und haben da protestiert. Also es sah zuerst so aus, als könnte die öffentliche Meinung wirklich auf Seiten dieser des Kommunismus beschuldigten Künstler und Drehbuchautoren stehen. Aber die Stimmung kippte dann auch schnell.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, auch Bert Brecht wurde vor den Ausschuss zitiert 1947. Er lebte ja in New York und hatte ohnehin Schwierigkeiten, in den USA Fuß zu fassen. Aber natürlich war er eine Berühmtheit und natürlich war offenkundig, dass er der Kommunistischen Partei nahestand, und wurde dann eben auch vor den Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten zitiert. Und wie es dabei zuging, wird in dem folgenden kleinen Ausschnitt aus der Vernehmung deutlich, als Bert Brecht gefragt wird, ob er Mitglied in der Kommunistischen Partei irgendeines Landes auf der Erde sei oder gewesen sei. Hören wir mal rein.
Now, I'll repeat the original question. Are you now, have you ever been a member of the Communist Party of any country?
Mr. Chairman, I have heard my colleagues and they considered this question not as proper, but I am a guest in this country and do not want to enter in any legal arguments, so I will answer your question fully as well I can. I was not a member, or am not a member of any Communist Party.
Your answer is then that you have never been a member of the Communist Party.
That is correct.
You were not a member of the Communist Party for Germany?
No, I was not.
Ja, soweit Bert Brecht, der das richtigerweise angibt. Also er sagt, viele hätten sich bei dieser Frage schon gewunden und die Fragestellung an sich schon nicht anerkannt. Er würde das anders sehen und anders machen und gibt eine korrekte Antwort. Und er sagt, nein, ich war niemals Mitglied irgendeiner kommunistischen Partei, auch nicht der von Deutschland. Was stimmt?
Ja, also er wollte nicht, im Gegensatz zu den Männern, die dann als Hollywood Ten in die Geschichte eingegangen sind, die ich gerade genannt habe, das sind genau die Kollegen, von denen er spricht, die sich eben geweigert haben, diese Frage zu beantworten, die gesagt haben, das ist eine nicht zulässige Frage, ich bin freier Bürger, das ist mein gutes Recht, so zu denken, wie ich möchte, und ich muss mich hier nicht vor einem politischen Ausschuss irgendwie erklären. Und Brecht, wie wir gerade gehört haben, war ja sehr auch in seinem Tonfall und hat ja sehr, sehr deutlich und sehr bedacht gesprochen. Also es war ihm schon sehr wichtig, da niemandem auf den Schlips zu treten. Und er wusste an dem Punkt schon, ich hau ab. Ich will das jetzt hier noch kurz über die Bühne bringen und will mir jetzt keinen Ärger machen. Und dann verlasse ich dieses Land. Denn das war ihm ja auch völlig klar, dass er da nicht mehr bleiben will.
Ja, Thomas Mann geriet auch ins Visier. Ja. Er wurde dann auch verdächtigt. Und hat dann auch öffentlich Stellung genommen, sogar in einer Radiosendung am 2. November 1947. Hollywood Fights Back lautete der Titel dieser Sendung, also sehr schon kämpferisch auch. Und da traten einige Hollywood-Stars auf und auch Thomas Mann als Berühmtheit ist zu hören mit einem Statement, das dann auch in gedruckter Form erschienen ist. Und deshalb können wir auch daraus mal zitieren, eine Passage, in der Thomas Mann klarstellt, wohin das alles führen würde, nämlich dahin, wo es auch in Deutschland nach dem 30. Januar 1933 geführt hat.
Geistige Intoleranz, politische Inquisitionen und abnehmende Rechtssicherheit und das alles im Namen eines angeblichen Notstands. So hat es in Deutschland angefangen. So kann es auch anderswo anfangen. Es beginnt mit der Einschränkung von Freiheit im Namen der Sicherheit und endet mit der Zerstörung der Freiheit selbst.
Thomas Mann macht da wirklich was ganz Erstaunliches in diesem Herbst 47 mit diesen Statements, weil er da zum ersten Mal öffentlich die Politik Amerikas kritisiert. Die Politik des Landes, das ihn aufgenommen hat, das ihn gerettet hat. Er war ja dem Präsidenten Roosevelt sehr verbunden, den hat er sehr bewundert, ihn auch im Weißen Haus besucht und also war ein großer Freund Amerikas in vielerlei Hinsicht. Und hier beginnt aber eine Ernüchterung, eine Entzauberung und er ist ein sehr wacher Beobachter und es ist ihm offensichtlich ein großes Anliegen gewesen, diese Entwicklungen, die ihn sehr beunruhigt haben, die politische Repression, die er beobachtet hat, die an einem frühen Punkt schon zu benennen und zu kritisieren mit wirklich scharfen Worten und diesen, es ist keine Gleichsetzung natürlich, aber diese Bezugnahme auf, das habe ich schon mal erlebt, das habe ich in Deutschland schon mal erlebt, das ist ja wirklich ein ganz kraftvolles Statement und ein Sentiment, das viele der Immigranten verspürt haben zu dem Zeitpunkt. Das liest man in vielen Briefen und Tagebüchern und Notizen und ich zitiere in meinem Buch mehrfach daraus, wie genau diese Bezüge hergestellt werden und genau diese Angst, wir werden vielleicht bald in ein amerikanisches Konzentrationslager gesteckt. Das war die reale Angst dieser Menschen 47, 48, 49.
Von Salka Viertel stammt ja auch ein Satz, in dem sie davon spricht, in einem Brief an ihren geschiedenen Ehemann Berthold, ich sitze zitternd am Radio, da man noch nicht wissen kann, was die idiotischen Verbrecher in der Regierung nächstens anstellen werden. Ach, ich bin so sehr Amerika-müde.
Ja.
Ja, also diese Ernüchterung. Und wie verbittert war sie, wie verbittert war Thomas Mann, die ja dann beide auch in die Schweiz zurückgegangen.
Ja.
Also Thomas Mann ging in die Schweiz zurück 1952 und einige Zeit später dann auch Salka Viertel hat sich dann im Kanton Graubünden auch niedergelassen. Wie verbittert waren diese Leute dann auch?
Ja, ich denke, Verbitterung ist ein sehr zutreffendes Wort. Enttäuschung, Ernüchterung, Müdigkeit. Ich bin so sehr Amerika müde. Also das Gefühl, Müdigkeit, es lohnt vielleicht auch gar nicht mehr, für dieses Land zu kämpfen. Also Thomas Mann hat dann auch an irgendeinem Punkt aufgehört, sich öffentlich auszudrücken, auch weil ihm Engagements gestrichen wurden, weil zum Beispiel die Library of Congress, wo er eigentlich ein feststehendes Engagement hatte, da Reden zu halten, die haben ausgedrückt, dass sie nun, da Thomas Mann auch eine verdächtige Person ist und man ihn in auflagenstarken Magazinen als Communist-Dupe bezeichnet hat, also als nützlichen Idioten der Kommunisten. Also er hat auch gemerkt, das lohnt sich nicht mehr.
Und hat dann die Koffer gepackt mit der Familie.
Er war ja auch ein alter Mann an dem Punkt, ne? Also er war Mitte 70 und er hat gesagt, er will nicht in diesem seelenlosen Boden ruhen. Das war sein Gefühl, was Amerika ist an diesem Punkt.
Ja, andere sind da geblieben, das muss man noch dazu sagen. Feuchtwanger in Los Angeles, Oscar Maria Graf, um den auch nochmal zu nennen, ist auch geblieben in New York. Billy Wilder und viele andere, die Erfolg hatten, sind geblieben. Und weil sich der Wind drehte sich dann ja auch. McCarthy, nachdem diese Ära der kommunistischen Hexenverfolgung benannt ist, hat sich dann ja auch selber irgendwie ein Bein gestellt und 55, 56 ist es auch gekippt und Amerika wurde dann auch liberaler. Die Bürgerrechtsbewegung hatte großen Aufwind dann auch zu Beginn der 60er Jahre. Also Amerika hat sich dann auch selbst dann emanzipiert von diesem Wahn. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Nun erleben wir heute in den USA wieder eine Phase, in der es gegen Minderheiten geht, in der die Presse, das heißt die liberale, die linksliberale Presse, linksliberale, linksliberal denkende Moderatoren, Redakteure, Podcaster eingeschüchtert werden. Sehen Sie da Parallelen von dieser Verfolgungswelle damals in den 40er, Mitte bis Mitte der 50er Jahre und heute?
Ich sehe große Parallelen und nicht nur ich sehe die Parallelen, auch gegenwärtige Hollywood-Stars sehen die Parallelen und es gibt da eine ganz berührende, finde ich, Kontinuität. Wir haben schon über das Committee for the First Amendment gesprochen, 1947, den Zusammenschluss der Hollywood-Filmleute, wo damals auch der Filmstar Henry Fonda mitgemacht hat. Und jetzt vor einem knappen halben Jahr im Oktober 2025 hat dessen Tochter Jane Fonda, die mittlerweile auch Mitte 80 ist, dieses Committee for the First Amendment wiederbelebt und wieder neu aufleben lassen und sich direkt auf diese Zeit der späten 40er Jahre und frühen 50er Jahre bezogen und gesagt, wir durchleben wieder eine autoritäre Zeit und wir müssen uns wieder zusammenschließen und wehren und wir müssen unsere Bürgerrechte verteidigen.
Paranoia in Hollywood. wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten, 1941 bis 1953. So der komplette Titel des empfehlenswerten Buches von Jan Jekal, das ja auch nominiert war für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse 2026, um das auch nochmal hinzuzufügen. Und ich glaube auch deshalb war es nominiert, weil es das nicht nur ein spannender kulturgeschichtlicher Ausflug ist, sondern, wie wir eben auch gesagt haben, weil es auch den ein oder anderen Bezug zu heutigen Vorgängen gibt. Wenn die Rechtsradikalen an die Macht kommen, herrschen alsbald Angst und Einschüchterung. Das ist die historische Erfahrung. Jan Jekal, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.
Mein Name ist Stefan Oelke, besten Dank fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto der Erste die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Vielleicht kam Mendelssohn an dieser Häuserecke die Idee zum eigenen Konservatorium.
Ich möchte Leute ausbilden, wo ich weiß, das sind dann die, die später vielleicht als Instrumentalisten mal bei mir im Gewandhaus spielen.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Bei uns in Mitteldeutschland gibt es noch so viel zu entdecken. Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in ARD Sounds.